Ist das jetzt gut? Entschuldigung. Also ein Film über ein amerikanisches Kriegsschiff, ein Flugzeugträger. Das Schiff gerät in einen magnetischen Sturm oder was das auch ist. Und plötzlich ist das Schiff in einer anderen Zeit. Sie finden heraus, dass der Sturm sie in der Zeit zurückversetzt hat. Sie sind im Jahr 1941 und sie sehen auf ihren Radaren und so weiter, dass das gerade die Zeit ist, wo die Japaner Pearl Harbor überfallen wollen. Und jetzt sind die Amerikaner nicht, die Japaner wollen Amerika angreifen. Und das ist die Frage, wenn wir uns jetzt in diesen Krieg einmischen mit unseren hochmodernen Waffen, wie wird sich die Weltgeschichte weiterentwickeln? Dürfen wir überhaupt etwas tun? Ja, darum geht es in dem Film. Gut, bevor Sie das entscheiden, kommt der Sturm wieder zurück und dann sind Sie wieder in der normalen Zeit. Also alles ist bestens gefallen. Aber es ist dort einige interessante Szenen. Die Besatzung des Schiffes rettet einige Schiffbrüchige aus dem Meer. Und das sind eben Menschen aus dem Jahr 1941 und jetzt sind sie quasi versetzt in unsere Zeit, ja, auf ein Schiff aus unserer Zeit. Ein Hubschrauber holt sie aus dem Meer und jetzt kommen sie auf dieses riesige Schiff und sie haben keine Worte dafür, was sie sehen. Hubschrauber, die Kampfjets, überall Computer, Bildschirme. Die Leute können sich überhaupt nicht orientieren und sie können das nicht beschreiben. Sie staunen nur und sagen, ja, was ist das? Wo sind wir? Warum ich das erzähle, nicht euch zu unterhalten, sondern damit wir eine Ahnung hatten, vor welcher Aufgabe Johannes gestanden ist. In Kapitel 4 wurde er eingeladen, den Himmel zu betreten und zu beschreiben. Und das ist eine ganz neue, ganz andere Dimension. Er ist nicht mehr in der materiellen Welt, sondern in einer geistlichen Welt. Er kommt aus unserer Zeit in die Ewigkeit. Hier auf der Erde herrschen Sünde, Hass, Neid, Egoismus. Und dort Gerechtigkeit, Friede, Liebe, Heiligkeit. Hier Lüge, dort Wahrheit. Einfach gesagt, er kommt aus der menschlichen in die göttliche Gegenwart. Er sieht diese himmlische Wirklichkeit und jetzt soll er das beschreiben, aber er hat nur irdische Worte. Er soll die göttliche Wirklichkeit mit menschlichen Worten beschreiben. Das ist eine riesige Aufgabe. Und wenn ich das Buch der Offenbarung lese, dann ist das für mich immer ein Beweis, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Das ist sonst nicht möglich. Das hätte kein Mensch so einfach und doch so konkret, so präzis beschrieben. Johannes beschreibt das ganz genau und gebraucht keine Worte, die wir gebraucht hätten. Fantastisch, super, unglaublich, nicht wahnsinnig. Das sagt er nicht. Er bleibt ganz nüchtern und präzise, sehr genau. Seine Beschreibung von Himmel ist absolut sachlich, konkret. So wie er das beschrieben hat, ist das im Himmel tatsächlich. Es ist tatsächlich so, wie das hier steht. Jedes Wort stimmt. Aber vergessen wir bitte nicht, dass sie nur menschliche Worte, die himmlische Wirklichkeit beschreiben. Darum finde ich das schwierig und sogar gefährlich, diese Sachen bis in das kleinste Detail irgendwie auslegen zu wollen. Was Johannes beschreibt, das stimmt. Nur ist die Wirklichkeit viel schöner und herrlicher. Die erste Sache, die er im Himmel gesehen hat, war der Thron. Thron, das ist etwas mehr, das ist mehr als etwas zum Sitzen. Der Thron zeigt immer die Macht und Würde, Herrlichkeit des Königs, dem er gehört. Also der Thron Gottes zeigt die Macht und die Herrlichkeit Gottes. Der Thron im Himmel, das ist der Sitz der Allmacht, der Weisheit, Herrlichkeit, Ehre, Sitz des höchsten Richters. Und Gott als Richter bereitet sich gerade die Erde zu richten. Johannes beschreibt die Herrlichkeit und macht sehr treffend, aber eben nur mit menschlichen Worten. Es ist alles unvorstellbar groß und schön. Aber was wichtig ist, er sieht in der Mitte des Thrones das Lamm. Im Zentrum der Macht und der Herrlichkeit steht das Lamm Gottes, also der Herr Jesus Christus. Und das ist das Erste, was ich euch heute sagen will. Das ist eine wunderbare Zusammenstellung, der Thron und das Lamm. Ich weiß, dass ihr von meiner Predigt wahrscheinlich sehr viel vergessen werdet. Damit muss jeder Prediger rechnen. Das würde mir auch so gehen. Aber bitte, wenn ihr die ganze Predigt vergesst, behält diese zwei Wörter. Der Thron und das Lamm. Das Lamm und der Thron, das gehört zusammen. Und das ist für uns sehr schön und sehr, sehr, sehr tröstlich. Stellen wir uns vor, was es wäre, wenn es im Himmel nur den Thron gäbe. Nur der Thron, ohne das Lamm. Wie könnten wir es wagen, überhaupt nur im Gedanken daran denken, dass wir zu Gott kommen könnten? Vor den Allmächtigen, vor den heiligen Gott, vor den Richter. Wie könnten wir beten mit Vertrauen, dass wir gehört werden, dass Gott bereit ist, uns zu hören und sogar auf unsere Bitten zu reagieren? Der Thron, das ist doch der Sitz der Macht und des Gerichts, der Sitz des heiligen Gottes. Und wir sind immer noch Sünder, auch wir Christen. Wie viel Unvollkommenheit, Unaufrichtigkeit, Unreinheit ist in jedem von uns. Niemand von uns zeigt sich so, wie er wirklich ist. Wir alle tragen irgendwie eine Maske. Und jetzt sollten wir vor Gott stehen, der wirklich alles durchschaut. Unmöglich, unmöglich. Das könnten wir nicht wagen, daran zu denken, dass wir vor den Thron Gottes kommen sollten. Aber Gott sei Dank, es ist dort auch das Lamm, Jesus Christus, der die Gnade garantiert. Der Herr Jesus, der für uns gestorben ist, eben als das Lamm, er ist dort und darum haben wir Zugang zum Thron, zu dem Höchsten. Darum ist Gott nicht mehr unser Richter, sondern unser Vater. Gott sei Dank, dass es dort das Lamm gibt. Die andere ungute Variante wäre das Lamm im Himmel ohne den Thron. Das Lamm, Jesus, wäre schon im Himmel, aber irgendwo abseits. Ja, wie sollten wir glauben, dass er am Kreuz wirklich vollkommen gesiegt hat? Das wäre schwer. Wir könnten schon glauben, dass er uns vergeben hat. Das hätten wir gewusst, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Das ist auf der Erde geschehen. Er wurde auf der Erde gekreuzigt. Also das hätten wir gewusst. Uns ist vergeben worden. Aber hat er uns auch wirklich erlösen können, aus der Macht des Bösen zu befreien, wenn er ihn vielleicht doch nicht ganz besiegt hätte? Es wäre schwierig zu glauben, dass er wirklich Macht hat, uns zu helfen. Alle Gewalt, wie er das gesagt hat. Mindestens wäre das eine Versuchung, an seine Macht nicht zu glauben. Aber es gibt beides. Der Thron und das Lamm. Das Lamm ist auf dem Thron. Das Lamm steht im Zentrum der Macht. Das Lamm hat den Sieg errungen. Das Lamm hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden und wird ab jetzt, ab Kapitel 5, die ganze Weltgeschichte leiten. Der heilige Gott, der die Sünde vom ganzen Herzen hasst, der sieht das Lamm und weiß, dass Jesus uns mit seinem Blut erkauft hat, dass wir ihm gehören. Durch Jesus sind wir Eigentum Gottes geworden. Wir gehören Gott durch Jesus. Und darum sorgt er für uns, kümmert sich um uns. Also vergessen wir das nie. Das Lamm im Zentrum des Thrones. Der zweite Punkt, wie ist das Lamm dorthin gekommen? Wieso ist er auf dem Thron? Wir wissen doch, wie das in der Welt läuft. Demut, Sanftmut, so wie Jesus war, oder Verzicht, sich ohne Widerstand zu ergeben, das sind eben nicht die Eigenschaften, welche Throne erobern. Ja? Wenn du demütig, sanftmütig bist, kommst du nicht nach oben. Wer nach oben kommen will, der muss darum kämpfen, der muss zeigen, was in ihm steckt. Der muss manchmal auch seine Ellbogen gebrauchen. Schon um jede höhere Stelle im Büro wird gekämpft. Irgendwie auf sich aufmerksam machen und sich durchsetzen. Vor kurzem habe ich mit jemandem über einen Politiker gesprochen und der hat so abschätzig gesagt, das ist ein Mann ohne Moral. Und ich habe gesagt, ja, was hast du erwartet? Das sind doch alle. Wie meinst du, dass sie nach oben gekommen sind? Weil sie brave Lehrer in der Sonntagsschule waren oder Pfadileiter? Die mussten sich durchsetzen, rücksichtslos, und die müssen ständig um ihre Macht kämpfen. Das Lamm hat das nicht so gemacht. Lamm. Trotzdem ist er ganz hoch auf dem Thron Gottes. Es ist nicht möglich, noch höher zu kommen. Ganz hoch. Und er hat nicht so gekämpft. Er entäußerte sich selbst, nahm die Knechtgestalt an und wurde uns Menschen gleich. Und weiter. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Lamm auf dem Thron. Gegen unsere Vorstellung, liebe Geschwister, wir beginnen zu begreifen, wie verdorben wir Menschen sind. In unserer Welt gelten Gewalt, Härte, Rücksichtslosigkeit. So kommt man nach oben. Aber im Reich Gottes, dort ist das umgekehrt. Dort kommt der höher, der sich erniedrigt. Der wird ausgezeichnet, der gelitten hat. Im Reich Gottes heißt nachgeben, siegen. Verlieren führt zur Überwindung. Weil Jesus das Lamm Gottes ist, steht er nur da als der gesalbte König mit den 7 Hörnern, die seine Allmacht zeigen, 7 Augen, die zeigen seine Allwissenheit, seine Allgegenwart. Steht da als der absolute Herrscher. Wir verstehen nicht, wie das möglich ist. Aber die Bewohner des Himmels, die verstehen es. Als Johannes geweint hat, dass keiner würdig ist, das Buch aus der Hand Gottes zu übernehmen und die Zukunft zu leiten, keiner war würdig, hat ihm einer von den Ältesten gesagt, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Der Löwe. Und Johannes dreht sich um, will den Löwen sehen. Und was sieht er? Er sieht das Lamm. Die Ältesten und die Bewohner des Himmels, die verstehen diese Art des Kampfes. Jesus hat nicht geschrien, hat sich nicht verteidigt, hat nicht versucht, irgendwie ein milderes Urteil zu erwirken oder am Kreuz irgendwie vorbeizukommen. Er hat sich unter den Willen Gottes gestellt und hat das Leiden auf sich genommen. Und das war sein Sieg. Darum sehen die Engel und die Erlösten einen Löwen, weil das ein mächtiger Sieg war. Der Löwe, er ist wie der Löwe, wie ein Löwe. Aber er hat mit den Waffen des Lammes gekämpft. Und darum trägt er auch die höchste himmlische Auszeichnung, die größten Order, das sind die Zeichen des Leidens und des Todes. Ein Lamm wie geschlachtet, auch im Himmel. Das ist das, was im Himmel am meisten zählt. Das bringt die größte Würde. Und die Erlösten, die um ihn herstehen, die erzählen seine Geschichte. Er hat sie erkauft und gereinigt mit seinem Blut. Darum ist er würdig, den Thron auf ewig einzunehmen. Er, der sich selbst zum Opfer für die Schulden der ganzen Welt dargegeben hat, ist würdig, König der Welt zu sein. Und die Engel bestätigen dieses Zeugnis. Sie umringen den Thron in unzähligen Scharen und rufen: Du bist würdig. Das Lamm also und der Thron. Jesus ist tatsächlich würdig zu herrschen und hat die ganze Weltregierung in seine Hand bekommen. Er hat die Rolle mit den 7 Siegeln aus der Hand Gottes erhalten, hat begonnen, die Siegel abzureißen und wird alles ausführen, was Gott vor der Grundlegung der Welt vorbestimmt hat. Denken wir daran, der Thron und das Lamm und der Thron. Das tröstet mich und das kann uns vor jeder Angst bewahren. Und das Dritte, nehmen wir es diese Vision ganz persönlich. Nicht nur das, was im Himmel geschah, sondern beziehen wir das jeder auf uns selbst. Es gibt nämlich noch einen Thron, auf dem das Lamm, also der Herr Jesus, Anspruch hat. Es geht um den Thron meines Herzens. Dort will Jesus im Zentrum sein. Er will dort herrschen, muss dort herrschen, weil er Anspruch darauf hat. Er hat uns gekauft. Wir gehören ihm, wir sind sein Eigentum. Paulus hat sich übrigens immer als Sklave Jesu Christi bezeichnet. Und er meint damit, ich bin Eigentum Jesu. Jesus hat mich gekauft. Er hat für mich bezahlt mit seinem Blut. Wir gehören ihm. Und er muss und will in unserem Leben herrschen. Aber er will das als das Lamm tun. Das bedeutet, dass wir in der Art des Lammes leben wollen. Und das ist gegen unsere Natur. Wir möchten, dass er in uns in der Art des Löwen herrscht. Nicht, dass ich Kraft habe, dass ich die anderen Menschen überzeuge, dass ich sie irgendwie mitreiße. Als junger Christ habe ich darüber geträumt, wenn ich einmal ein Wunder tun könnte. Ich habe schon gewusst, dass diese Theologie falsch ist, aber vielleicht einen Menschen heil machen können, das wäre etwas, dann werden sich die Menschen in Scharen bekehren. Das wäre doch etwas Schönes. Nicht? Liebe Geschwister, Gott macht schon Wunder, das glaube ich, aber es ist uns nicht gegeben. Es ist uns nicht gegeben. Jesus will schon seine Macht zeigen, aber als das Lamm, als das Lamm. Er gibt die Kraft dazu, dass seine Jünger sich demütigen lassen, dass sie bereit sind zu leiden, dass sie klein werden können, dass sie dienen und nicht murren, dass sie sich nicht unbedingt durchsetzen wollen. Er gibt uns Kraft, die anderen Menschen zu ertragen, ihnen zu dienen. Und das ist unser Sieg, wenn wir unter dem Einfluss Jesu im Alltag leben. Alltagschristentum. Nicht als nicht Christ am Sonntag zu sein. Das ist so leicht unter allen Gläubigen. Nicht? Anzug, Krawatte, also heute nicht mehr, aber irgendwie lächeln, nicht? Den anderen Gläubigen. Das ist so schön. Aber im Alltag Christ sein, das ist sehr schwierig. In Römer 9, Vers 8 heißt es, ihr seid aber nicht im Fleisch, sondern im Geist. Das heißt, ihr seid nicht mehr fleischliche Leute, sondern geistliche, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Punkt. Das ist klar, oder? Wenn der Geist Gottes in uns ist, wirklich ist, dann sind wir geistliche Leute. Und jetzt geht es aber weiter. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Geist des Christus. Hier sind zwei Ausdrücke für den Geist. Einmal Geist Gottes, das ist der Heilige Geist, ja, das ist dasselbe. Aber jetzt redet Paulus über den Geist des Christus. Und ich meine nicht, dass er an den Heiligen Geist denkt. Was ist das, der Geist des Christus? Habt ihr schon darüber nachgedacht? Geist des Christus. Ich glaube, das ist die Gesinnung, die Jesus Christus gehabt. Schauen Sie, wir sagen auch über jemanden, sagen wir, er hat einen unruhigen Geist. Ja, das heißt nicht, dass etwas Okkultes über ihn herrscht oder so. Er ist einfach in seinem Inneren ein unruhiger Mensch, muss immer etwas unternehmen, macht das und jenes. Er hat einen unruhigen Geist. Ja, so eine unruhige Natur. Wir sollen den Geist Christi haben, die Gesinnung, die Natur Jesu Christi. Den Geist des Lammes. Wir sollen uns verhalten wie Jesus, wie das Lamm. Und Paulus geht so weit, dass er sagt, wer diesen Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der gehört ihm nicht. Der Geist Christi in mir bedeutet also, dass Christus in mir herrscht, nicht von außen her, dass ich etwas muss, dass er mich zwingt, sondern von innen her, dass ich mir dasselbe wünsche, was er wünscht. Dass ich das tue, was er würde. Dass ich das sage, was er sagen würde. Ich tue einfach das, wozu er mich führt. So wie Jesus, der über sich gesagt hat, dass es eine Speise ist, den Willen Gottes zu tun. Diese Gesinnung sollen wir haben. Natürlich kommen wir nie so weit wie Jesus, aber wir sollen uns das wünschen und nachstreben. Ich will es. Wer diesen Geist, diese Gesinnung nicht hat, der ist nicht sein, der gehört Jesus nicht. Es ist der Geist des Lammes, der uns dazu führt, dass auch wir verzichten können, verlieren können. Es gibt zwischen uns Menschen ständig Konflikte. Und wenn ich in einen Konflikt komme, dann meine ich immer erst, ja, ich verstehe das besser, ich habe Recht, nicht? Der andere liegt falsch. Es kann alles wahr sein. Aber der Geist Jesu will, dass wir verzichten, dass wir uns nicht durchsetzen wollen. Menschlich gesehen verlieren wir. Aber Gott sieht Sieger und wird das belohnen. Das gilt vor allem für die christliche Arbeit. Es wurden schon so viele große Schäden angerichtet, weil jemand seine Ideen durchsetzen wollte. Und wenn ich das durchdenke, dann muss ich sagen, er hat nicht nur seine Ideen durchsetzen wollen, er hat sich selbst durchsetzen wollen. Die Nachfolger Jesu, die sind nicht so. Sie sind demütig, sanftmutig, freundlich, weil auf dem Thron ihres Herzens das Lamm sitzt. Und das ist unser Sieg. Und dann hat Jesus die Rolle aus der Hand Gottes übernommen, hat die Siegel gebrochen, hat begonnen, sie zu entrollen. Das heißt, er leitet die Geschichte der Endzeit. Auf der einen Seite als Löwe. Er wird das Böse besiegen und vernichten. Auf der anderen aus das Lamm, das bereit ist, immer zu vergeben und zu retten, was sich noch retten lässt. Dort in der Offenbarung heißt das immer wieder, das ist so ein Seufzer. Und die Menschen haben doch nicht Buße getan. Also Jesus hat erwartet, vielleicht wird er jemand schon Buße tun. Er ist bereit zu retten, was sich noch retten lässt. Und so, wenn wir das wissen wollen, wollen wir uns diesem Lobgesang anschließen. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden, hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Machen wir das wie immer. Werden wir jetzt einen Moment still. Jeder kann nachdenken über sich selbst. Beten und ich werde dann mit einem lauten Gebet abschließen. Ich danke dir, dass du den Sieg errungen hast. Du hast dich erniedrigt und warst gehorsam bis zum Tode. Bitte schenke auch uns, dass wir uns unter den Willen Gottes erniedrigen, dass wir gehorsam sind. Dass wir in deiner Art leben und in deiner Art siegen. Bitte dich für jeden von uns, bitte gib uns deinen Geist, deine Gesinnung, dass wir dir ähnlich werden. Bitte bewahre uns vor allem Bösen und heilige uns durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen.